Breitband. Topic.
Die sogenannten Hyperlocal-Portale, man könnte sie auch Mikrolocal-Portale nennen, nutzen das Internet, um lokale Nachrichten und lokale Politik schnell und einfach verfügbar zu machen. Stadtteilgenau oder sogar straßengenau. Philipp Banse erklärt, wie es funktioniert.
Blogs, die sich lokaler Themen annehmen, sind auch in Deutschland mittlerweile in vielen Städtchen zu finden. Doch funktionieren diese Lokalblogs im Kern wie herkömmliche Redaktionen. Menschen machen Fotos, sammeln Informationen, schreiben Geschichten. In den USA gedeiht schon seit einigen Jahren ein neues Genre des Lokaljournalismus. Hyperlokale Aggregatoren. Bei Seiten wie topics.com, Outside In, aber vor allem Everyblog spielen Journalisten kaum mehr eine Rolle. Im Gespräch mit der Journalistin Ulrike Langer sagt Everyblog-Gründer Adrian Holovati: Die Grundidee von Everyblog ist, Nachrichten um einen sehr begrenzten Ort herum zu organisieren. Leser können bei Everyblog eine Adresse oder Postleitzahl eingeben und erhalten sehr viele Informationen, was sich in ihrem direkten Umkreis abspielt. Ergebnisse von Restaurantinspektionen der Gesundheitsbehörden zum Beispiel, Baugenehmigungen, schlicht Informationen, die beantworten, was um mich herum passiert. Warum ist der Bulldozer beim Nachbar im Hof? Was lässt sich da gerade für ein Geschäft in der Nachbarstraße nieder? Was passiert auf der Brachfläche nebenan? Solche Sachen. Diese Informationen werden nicht von Journalisten zusammengetragen, sondern von Computern. Everyblog durchforstet etwa staatliche Datenbanken, Nachrichtenseiten, Blogs, Immobilienanzeigen, Fotoseiten wie Flickr und Restaurantkritiken, bereitet diese Informationen grafisch auf und zeigt alles an, was im Umkreis einer eingegebenen Adresse stattfand. Everyblog deckt heute 16 Großstädte in den USA ab. In Deutschland gibt es nichts Vergleichbares. Hierzulande gibt es allenfalls Mosaiksteine für einen computergestützten Lokaljournalismus. Einen etwas anderen Ansatz verfolgt Open Berlin. Diese Website greift von der Berliner Verwaltung für Stadtentwicklung Sozialstrukturdaten ab und stellt diese auf einer Karte dar, sagt Entwickler Friedrich Lindenberg. Wo herrscht hohe Arbeitslosigkeit? Wo wohnen Menschen mit Migrationshintergrund? Wo werden viele Kinder geboren?
Und der Versuch war eben wirklich, das auf eine Google Maps zu legen, zu kombinieren mit anderen interessanten Daten. Das hat ein sehr, sehr cooler Hacker namens Stefan Wehrmeier gemacht. Der hat dann gleich noch irgendwie so Reisezeiten drüber gelegt, also wo kann ich in wie vielen Minuten hinkommen. Der hat noch das Konjunkturpaket 2, die Ausgaben, die es in Berlin zu dem Thema gab, einfach drüber geworfen und so. Und dann kann man eben einfach mal anfangen, okay, wurden eigentlich die Ausgaben vom Konjunkturpaket auch da untergebracht, wo sozusagen soziale Brennpunkte sind.
Ein Grund, weshalb umfassende Projekte für computergestützten Lokaljournalismus in Deutschland nicht recht vom Fleck kommen: Hierzulande rücken Behörden ihre Datensammlungen oft nur widerwillig heraus und wenn, dann nicht in maschinenlesbaren Formaten. Deutsche Ämter wollten die Deutungshoheit über ihre Daten oft nicht aufgeben, sagt Michael Hörz vom Open Data Network.
Der eigene Saft, in dem die Bürokraten häufig sitzen, der führt dazu, dass sie sagen, oh Gott, wenn ich jemand anderem die Daten gebe, dann kann die ja irgendwie missbräuchlich ausgelegt werden. Oder sowas, dass die Angst davor haben, dass Sachen in neue Zusammenhänge gestellt werden.
Philipp Banse über Hyperlocal-Portale. Und in Köln ist uns jetzt die Journalistin und bereits erwähnte Medienexpertin Ulrike Langer zugeschaltet. Hallo, Frau Langer.
Hallo, Herr Heidmeier.
Everyblog.com macht in den USA Furore. Es gibt in sehr, sehr vielen Großstädten mittlerweile Angebote. Ist so ein Angebot eigentlich übertragbar 1:1 nach Deutschland?
Theoretisch schon, aber in der Praxis wäre es eher schwierig. Also wir haben ja eben schon gehört, dass Behördenmitarbeiter gerne die Deutungshoheit über ihre Daten, vermeintlich ihre Daten, die natürlich der Öffentlichkeit gehören, behalten wollen. Das zweite Problem ist, grundsätzlich gibt es in Deutschland ein anderes Verständnis von Öffentlichkeit und es stehen auch weniger Datensätze zur Verfügung. Also Everyblog wertet automatisiert alles Mögliche aus, auch an Daten, die hier nicht zur Verfügung stehen, auch wo auch Behördenmitarbeiter nichts dran machen können. Ein zweites Problem ist, dass auch der Journalismus ein anderes Verständnis hat. Ich glaube, wenn man den durchschnittlichen deutschen Journalisten fragt, was Datenjournalismus ist, da würden die abstrusesten, abenteuerlichsten Antworten bei rauskommen. Und was ich selber immer wieder zu hören bekomme, ist die Rückfrage, wieso das denn Journalismus sei. Journalismus sei ja erst, wenn Journalisten etwas aus den Daten machen, aber mit den Rohdaten, wer soll denn damit etwas anfangen?
Also Hyperlocal-Portale scheinen ja zwei wichtige Elemente zu haben. Auf der einen Seite ist es das Aggregieren, also das Zusammenstellen von Nachrichten, die einen Ortsbezug haben. Also das Zusammenstellen und Kuratieren vielleicht auch, könnte man sagen, von lokalen Nachrichten aus der lokalen Presse, aber auch aus Blogs beispielsweise. Auf der anderen Seite geht es ja um eine politische Dimension. Das heißt, man will darstellen, welche Informationen auf Seiten von Behörden vorhanden sind und diese Daten eben, tja, auf solchen Hyperlocal-Portalen darstellen. Das haben Sie gerade erwähnt, da ist das Stichwort Open Data sehr wichtig. Was ist denn da der Stand der Dinge eigentlich in Deutschland?
Da gibt es nur insulare Projekte. Also es gibt das, das Projekt Offener Bundeshaushalt, wo in einer Grafik, es ist eine sogenannte Tree Map, die besteht aus Kästchen, die man anklicken kann. Und jedes Mal öffnen sich Daten zu einem bestimmten Haushaltsposten, dann kann man weiter in die Tiefe gehen. Das kann jeder nutzen. Das steht unter einer offenen Lizenz zur Verfügung. Man kann das in Blogs einbinden. Journalisten können es benutzen und verlinken. Aber das ist halt nur ein winziges Mosaikstein. Theoretisch wären wunderbare Kooperationen zwischen klassischen Medien und Bürgern auch denkbar, die einfach, weil Bürger sind viele, die können eine Menge Daten auswerten.
Bleiben wir nochmal bei diesem Thema Behörden und Open Data. Also die Idee ist es ja von Hyperlocal-Portalen zu sagen, wir stellen politische Prozesse, die im Lokalen stattfinden, dar und bieten dann eine Partizipationsmöglichkeit, also eine Mitwirkungsmöglichkeit. Wie sehe denn sowas im idealen Fall aus? In der vergangenen Woche sprachen wir hier im Breitband davon, dass die Digitalisierung vielleicht Demokratie modifizieren kann, weil sie Werkzeuge anbieten kann, so dass alle mitwirken können. Wie könnte das ganz konkret auf der lokalen Ebene aussehen?
Eigentlich so, wie der Guardian das gemacht hat, und zwar schon vor anderthalb Jahren. Da gab es ja diesen Spesenskandal der Unterhausabgeordneten und es gab über 400.000 Dokumente und es war vollkommen klar, niemals kann eine Redaktion alleine das auswerten, zumal teilweise auch Sachen vor Ort zu überprüfen waren. Also sind die 400.000 Dokumente ins Netz gestellt worden und die Bürger sind zur Mithilfe aufgerufen worden, vor Ort Plausibilität zu überprüfen. Steht da wirklich eine Statue im Gartenteich und sowas? Und das haben mehrere zigtausend Bürger gemacht.
Okay, das heißt, wir haben auf der einen Seite, was diese politische Dimension angeht, im Idealfall eine Situation, dass die Hyperlocal-Portale Daten benutzen können, die lokal vorhanden sind. Sagen wir mal, es geht um den Haushalt eines großen Stadtteils, wo, für was werden diese Mittel ausgegeben? Und ich kann dann als Bürger diesen Prozess beobachten auf der Seite. Die Mittel werden für X, Y und Z ausgegeben und kann das eventuell kommentieren und so entsteht ein politischer Diskurs. Das ist die politische Dimension. Man könnte dann Partizipationsvarianten denken, dass man vielleicht abstimmen kann im Netz und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir diese journalistische Dimension. Das heißt also, die Hyperlocal-Portale versuchen teilweise ja straßengenau Nachrichten zu aggregieren. Ist das nicht eine schwere Konkurrenz für Tageszeitungen, für lokale Tageszeitungen?
Es kommt darauf an, für einige nicht. Ich denke mal, hyperlokale Blogger, die etwas im Einzugsbereich der Rheinzeitung versuchen würden, im nördlichen Rheinland-Pfalz, hätten es sehr schwierig, weil die Rheinzeitung zwar nicht mit Datenjournalismus und mit ganz einfachen technischen Mitteln selber versucht, sehr in die Fläche zu gehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt, also es ist nicht straßenweise, aber das ist ja auch ein sehr ländliches Gebiet. Aber es gibt zum Beispiel über 50 Leute, die twittern. Jede Lokalredaktion hat ein örtliches Profil bei Wer kennt wen, dem Netzwerk, was in Rheinland-Pfalz sehr stark ist. Und da gibt es einen regen Austausch zwischen den Bürgern und den Journalisten in beide Richtungen. In anderen Städten, wo man sich sehr aus der Fläche zurückgezogen hat, gibt es ja teilweise schon hyperlokale Blogger, die Lücke füllen. Und wenn da klassische Medien nicht aufpassen, dann wird ihnen durchaus ernsthafte Konkurrenz erwachsen.
Jetzt stellt sich ja auch die Frage, wie solche Portale eigentlich wirtschaftlich funktionieren sollen. Also auf der einen Seite ist die Idee, eine politische Partizipation anzubieten, indem man eben politische Prozesse abbildet und auch ein Diskussionsforum bietet. Auf der anderen Seite will man Informationen, Nachrichten versuchen zu bündeln, die einen Ortsbezug haben. Aber von was soll ein solcher Portalbetreiber eigentlich leben? Wie könnten solche Geschäftsmodelle aussehen?
Also das größte Potenzial liegt sicherlich darin, Werbung zu akquirieren von Geschäftsleuten, für die Tageszeitung ein zu großes Einzugsgebiet hat. Also wenn ich ein Metzger bin in einem bestimmten Stadtteil und eine Laufkundschaft habe, die nicht weiter als einen Kilometer um mich herum liegt, dann nützt mir das nichts, eine Anzeige schalten zu können im Verbreitungsgebiet der ganzen Zeitung. Da haben hyperlokale Blogger die Chance, sehr viel maßgeschneiderte Angebote zu machen. und auch gemeinsam mit einem Metzgermeister zu überlegen, was können wir denn noch anbieten? Wie können wir Ihnen speziell helfen, mehr Leute in den Laden zu bekommen? Das heißt, dass es einen Tag der offenen Tür gibt oder dass man gemeinsam überlegt, eine Belegung von Anzeigenformen, die einfach eine Zeitung gar nicht anbietet.
Also dass wir jetzt sagen, wenn wir es auf Berlin übertragen, beispielsweise Stadtteil Berlin Tiergarten, die drei lokalen Schneider oder Bäcker könnten eben ein Video online stellen, wo ich dann vorher gucken kann, aha, wie sieht denn die Bäckerei aus, das Restaurant, das Café, will ich da hingehen? Und das wäre quasi eine sehr gezielte Werbung, die einen ziemlich genauen Treffer landen würde.
Ja, genau.
Ulrike Langer, Medienexpertin, Journalistin, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gleich sprechen wir mit dem Macher des Hyperlocal-Portals Frankfurt Gestalten. So heißt die bisher einzige deutsche Hyperlocal-Seite. Vor der Sendung habe ich mit dem Macher Christian Kreuz gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie er ein Portal wie Frankfurt Gestalten jemandem erklären würde, der nicht von Berufswegen sich mit Hyperlocal-Portalen beschäftigt.
Dann versuche ich das so zu erklären, dass es drei Pfeiler basiert, Frankfurt Gestalten. Der erste ist ein Informationsservice für Bürger über das, was in ihrer Nachbarschaft geschieht. Das zweite Pfeiler ist die Möglichkeit, über diese Themen zu diskutieren. Und der dritte Pfeiler ist der, dass Bürger selbst Initiativen, also ihre eigenen Ideen für Stadtgestaltung einbringen können.
Was heißt das konkret? Was für Initiativen sind das?
Das sind ganz unterschiedliche Themen, zum Beispiel im Blumenbeet, in einer Straße oder aber auch, dass die Ampelschaltung sich ändern soll, dass die Straße vielleicht eine Verkehrsberuhigung haben könnte und anderes.
Okay, dann schauen wir uns mal diese drei Pfeiler, die Sie im Angebot haben, genauer an. Also welche konkreten Angebote machen Sie für User?
Also als Informationsservice bieten wir, damit haben wir auch angefangen, die Anträge der Ortsbeiräte an. Das heißt, das sind im Jahr 3000 Anträge, die zu allen möglichen Themen der Stadtteile gehen. Und außerdem seit kurzem auch Presseberichte, Polizeimeldungen, Nahverkehrsmeldungen und solche Dinge wie Müllsammeltermine.
Das heißt, Sie aggregieren News zu den verschiedenen Stadtteilen. Einmal, indem Sie die Anträge der Ortsbeiräte, also dieser, sind das Mini-Parlamente, kann man das so sagen?
Genau, ja.
Dieser Mini-Parlamente sichtbar machen, aber auch, dass Sie News von lokalen Zeitungen oder anderen zusammenstellen.
Genau, wir georeferenzieren die. Das heißt, bei uns kann man die in den 42 Stadtteilen sich direkt anschauen, was mich direkt betrifft, aber kann auch bis auf die Straßenebene sich durchklicken.
Wie reagiert denn jetzt die Lokalpolitik auf diese Diskussionen, die auf Ihrer Seite stattfinden?
Am Anfang sehr zurückhaltend. Verschiedentlich gab es schon auch Anfragen zu uns und jetzt so ganz langsam fangen die ersten Ortsbeiratsmitglieder an, mitzudiskutieren.
Jetzt gibt es ja ein wichtiges Thema im Kontext von Hyperlocal-Portalen, das ist das Stichwort Open Data, also die Bereitstellung von Daten, die auf staatlicher Seite vorhanden sind, ob das jetzt Daten beim Katasteramt sind oder anderen Ämtern, die dann eben auf so einem Portal wie Ihrem bereitgestellt werden könnten. Was haben Sie in Frankfurt vorgefunden, als Sie an die Behörden, die Institutionen herangetreten sind und sagten, wir wollen ein Hyperlocal-Portal für Frankfurt machen? Welche Infrastruktur war auf Seiten der Behörden da und welche Reaktion gab es auf Ihre Anfrage?
Also die Reaktionen sind ganz unterschiedlich gewesen. Am Anfang wurde ich gar nicht besonders ernst genommen, weil es sowas ja in der Regel nicht gibt oder selten vorkommt, solche Anfragen. Mit dem Stadtverordnetenbüro, dessen Informationen wir von dem Ratsinformationssystem nutzen, kooperieren wir mittlerweile sehr gut. Die haben das auch lobend erwähnt, unser Angebot. Bei dem Bürgeramt für Statistik musste ich leider erfahren, dass die Rohdaten oder wie immer gefahrten Daten kostenpflichtig wären und dass sie nicht unbedingt ein öffentliches Gut sind. Beim Straßenverkehrsamt habe ich zum Beispiel sehr gute Erfahrungen gerade gemacht. Die werden uns in Kürze die Baustellendaten liefern.
Und haben wir im Vorgespräch schon erfahren, dass Hyperlocal-Portale auch eine echte Chance sein könnten, um die tatsächliche politische Partizipation auf kommunaler Ebene zu fördern. Was denken Sie, wie die Perspektive aussehen wird? Wie wird zukünftig Lokalpolitik gerade mit Blick aufs Netz auch sich entwickeln?
Ja, das ist natürlich unser weites Ziel oder nicht weites, hoffentlich nahes Ziel, was wir natürlich erreichen wollen, ist eine erhöhte Beteiligung, dass wir die Informationen im Kontext des Bürgers liefern und sie damit vielleicht auch motivieren, sich mehr zu engagieren. Ich glaube, dass da auf jeden Fall ein großes Potenzial liegt. Das zeigt auch das halbe Jahr. Es sind jetzt nicht unglaublich viele Kommentare, aber es sind doch beträchtlich viele, die zusammengekommen sind, wo sich Bürger einfach über ihre Themen der Nachbarschaft austauschen möchten. Und das war vorher so nicht möglich.
Letzte Frage. Jetzt fragt man sich natürlich, so ein Portal hat viele Potenziale, aber wie sieht denn die wirtschaftliche Perspektive aus?
Ja, also was wir auf jeden Fall merken ist, so ein Portal gerade auf einer Lokalebene ist gar nicht einfach, weil wir da ja gar nicht so eine große Reichweite haben und gar nicht so viele Nutzer haben. Und wir merken natürlich auch, und das ist noch ganz wichtig, dass wir das gemeinsam betreiben wollen. Und wir müssen aber schon sehen, dass wir natürlich dann mittelfristig irgendein Modell finden, wo wir wenigstens einigermaßen die investierten Ressourcen und die Arbeitsstunden irgendwie wieder aufwenden können.
Christian Kreuz vom Portal frankfurtgestalten.de. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.